Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Wieder zurück auf dem Desktop Summit hier in Berlin. Jetzt bei mir Mario Behling. Und Mario ist vor einiger Zeit ganz weit weggezogen, also zumindest aus der Sicht von Europa oder Berlin jetzt aus gesehen. Nämlich wohin?
Ja, ich bin im Moment in Vietnam.
Was hat dich dahin verschlagen?
Und da hat mich verschlagen. Ich habe ja schon seit einiger Zeit Sachen eben in Asien gemacht. Ne? Wir hatten vor einiger Zeit mal gesprochen über OLPC in Afghanistan und aber auch China und Singapur. Also hatte ich viele Projekte und ein Projekt war im Fosbridge vor einigen Jahren in Vietnam. Und da bin ich in Kontakt geblieben mit vielen Leuten und unter anderem habe ich auch eine Frau kennengelernt.
Das ist ja meistens so, dass man
ja. Und wir haben eben dort Events organisiert dann zusammen. Also Gnome Asia zum Beispiel 2009, FOSS Asia letztes Jahr, FOSS Asia dieses Jahr auch wieder. Und stellt sich natürlich auch die Frage, wie macht man dann Einkommen? Also Community ist natürlich eine Sache, auf der anderen Seite muss man arbeiten. Ne?
Arbeiten, Geld verdienen, Brötchen und so und Essen und
ja, genau, ne? Ja. So, Open Source ist natürlich eine tolle Sache da auch. Für mich als Kleinunternehmer sozusagen, ich konnte da sofort loslegen mit fertigen Produkten. Also wir machen jetzt dort Webentwicklung auf Basis von Drupal und Android. Ne? Also das bietet sich an, da gibt es eben auch viele Leute, die da schon Erfahrungen haben in der Region, die also in der Uni das lernen, ja, und damit kann man gut anfangen und das machen wir jetzt. Ja. Das ist also die Sache, wir haben 20 Entwickler, wobei man jetzt nicht sagen kann, 20 Entwickler, in Deutschland wäre das schon fantastisch, also also Effizienz, die ist jetzt noch nicht so hoch wie jetzt hier von Entwickler zu Entwickler gesehen, ja. Aber es läuft gut, also wir haben Verträge mit einer deutschen Firma in Dresden und mit einer japanischen Firma in Japan, da machen wir eine Android-App für Asahi TV. Ne? Das also ist die Sache.
Läuft so an irgendwie.
Läuft ganz gut an. Ne? Und ich meine, klar, wenn man viel rumgekommen ist wie ich, dann kennt man ja auch viele Leute und dann klappt es auch.
Wenn du jetzt sagst 20 Entwickler, sind die dann wirklich Vollzeit da oder ist es eher so Freelancer-mäßig oder sind die richtig bei dir angestellt, so wie man es jetzt in Deutschland verstehen würde?
Ja, also ich würde gern mit qualifizierten Freelancern mehr zusammenarbeiten, aber das funktioniert irgendwie meiner Erfahrung her nach nicht so gut. Ja? Also wir brauchen wirklich Leute, die zusammen in einem Büro sitzen und sich dann auch gegenseitig mal eine Frage stellen können. Ja, das ist eben dann ein Vorteil. Also überhaupt auch in diese ganze Open-Source-Entwicklungsschiene reinzukommen und so weiter. Das ist noch nicht so etabliert. Na? Ich stelle auch am liebsten Leute ein, die Open-Source schon Erfahrung haben. Also die wissen schon, was ist ein Issue-Tracker, wie kann ich einen Bug irgendwo reinstellen, ja. Wen kann ich fragen, in welchen IRC-Channel gehe ich. Ja? Das spart ja unheimlich Zeit. Ich kann ja 2 Wochen irgendwo versuchen, selbst eine Antwort zu finden oder in 10 Minuten jemanden im IRC-Channel fragen, ja? Wenn ich mal eine Frage bei der Entwicklung habe. Und das ist eben der große Vorteil von freier und offener Software. Ne?
Ja, aber klar, das müssen die Leute erstmal wissen, wie das alles funktioniert. Ja. Das weiß man auch nicht einfach so.
Genau, ne? Und dann auch Englisch natürlich ist eine Sache. Ne? Wir haben gerade schon vorher kurz drüber gesprochen vor dem Interview. Ne? Die Muttersprache, meine Muttersprache ist nicht Englisch und ihre Muttersprache ist auch nicht Englisch. Aber Englisch ist eben auch im Softwarebereich die Sprache, ne? Mit der man kommuniziert. Und das ist eben gut, wenn man da im Büro zusammensitzt und sich auch also auf der Linie eben verständigen kann. Und außerdem, ja, ich meine, Homework und hier, wie heißt das, diese Homeoffice und so weiter, ja, das ist ja auch nicht irgendwie das Perfekte, ne? Das geht mal über eine Zeit, aber am Ende, wenn man ja auch mit Leuten zusammensitzen, mal abends irgendwie nach der Arbeit ausgehen, ne?
Bier trinken gehen.
Ja, genau.
Oder was auch immer ihr da
trinkt. Ja, wir trinken ein Bier, ja. Okay. Und lecker essen, ne? Vietnam ist ja bekannt für das leckere Essen, ne? Und ja, wir haben viele schöne, kleinere, größere und kleinere Events, also Open Design Weeks haben wir jetzt gemacht und oft eben Barcamps, ja, in der Region, also Barcamps ist da auch stark mit freier Software und nicht nur freie Software, ja, Open Content, Wikipedia und Moodle zumIspiel hier für
Learning,
Bildung und
E-Learning,
alles sowas, also das ist da eine spannende Sache jetzt, das ist in der Region, ne, weil da gibt es so viele junge Leute Und die sind halt interessiert und die wollen wissen, was ist da? Und da kommen jetzt plötzlich auch ab und zu Ausländer vorbei. Ja, neulich war Dave Crossland da hier von der Liebe Graphics Community. Und er macht so ein Projekt mit Google und sitzt da bei uns im kleinen Büro und die Leute sagen wie, wow, der arbeitet da mit Google weit entfernt und der sitzt jetzt hier bei uns im Büro. Ja, verstehen wir nicht. Also ja, der müsste doch irgendwo in einem ganz tollen Hochhaus sitzen und weiß ich nicht, ja. Und das ist eben fantastisch. Also da interessieren sich die Leute für und wenn die sich dann natürlich das anschauen, was wir machen, dann wächst das Interesse und dann machen immer mehr Leute mit. Mhm. Ja? Auch also bei der freien Software, ne? Also wie gesagt, also Community und was wir sonst da jetzt geschäftsmäßig machen, das funktioniert super zusammen. Und dann gibt es natürlich auch größere Firmen, wie zum Beispiel die Schweizer Post. Da, die haben eine Dependanz, Schweizer Post Services, GHP heißt das vor Ort. Die haben jetzt auch mit uns geredet und da switchen wir gerade die Computer von Windows zu Linux.
Ja, oh, okay. Ja,
sowas machen wir auch. Ja, das ist auch ein Deutscher und wir haben uns schon vor einiger Zeit mal unterhalten. Der meinte, ja, wir haben im Prinzip nur eine Anwendung, die läuft mit Java.
Das ist fast egal.
Fast egal und jetzt haben wir da, wir haben zwei Desktops da im Einsatz, einmal OpenSUSE und einmal Lubuntu, also dieses Light Ubuntu. Dort, das funktioniert eben gut mit den beiden Projekten, die da machen und da sitzen jetzt 200 Leute schon an einem Lubuntu Desktop. Und arbeiten da, ne?
Mhm. Ja, gut, und ich weiß nicht, wie ist da die, hat jeder zu Hause einen Computer, wo Windows drauf ist? Also, oder hat man nur auf Arbeit Kontakt mit einem Computer? Also, das wäre ja dann leichter? Oder wie können wir uns das vorstellen? Nee.
Also meine Entwickler, die haben natürlich alle auch einen Laptop und die sind ausgebildet, ne? Also das ist ja manchmal in diesen Emerging Countries, ich weiß nicht, so Dritte Welt soll man nicht mehr sagen, ist ja, es ja auch nicht mehr, ne?
Entwicklungsland ist es ja auch nicht, ja. So Schwellenland sagt man, glaube ich.
Schwellenland, genau. Schwellenland, ja, genau. Vielleicht sowas. Also das ist ja manchmal ganz verrückt, dieser Kontrast, ja? Also da hat einer, haben einige ein Android-Phone, aber irgendwie die wohnen da in einem Haus, was irgendwie ganz gut ist, aber irgendwie der Abwasserkanal ist noch nicht so gut, ja, also jetzt einige Sachen sind weiterentwickelt, andere Sachen dann manchmal in manchen Straßen besser, in manchen Straßen nicht, also dieser Kontrast, dieser ständige Kontrast, ja, und die haben da generell Computer, da gibt es eben auch, heute kann man ja auch einen Computer zusammenbauen für $100, ne, wir hatten ja, ach genau, PC $100 Projekt, aber das geht ja heutzutage wirklich, ältere Computer und so weiter, ne, da haben viele Computer auch bessere oder die teilen sich in der Familie einen Computer, also das gibt es schon. Wobei ich sagen muss, natürlich gibt es auch noch andere Regionen. Wir sind in Südvietnam und natürlich gibt es noch andere Regionen weiter im Landesinneren oder nicht in der Stadt, ne, wo es auch nochmal anders aussieht. Ja? Mhm. Aber, also wie gesagt, absolut kontrastreich, ne?
Okay. Und Internet habt ihr jetzt nur im Büro oder haben die das auch zu Hause? Ich meine, gut, wenn du sagst, sie haben ein Smartphone. Wie ist da das Telefonnetz? Also wir können uns das ja gar nicht so vorstellen, wenn man noch nicht da war jetzt.
Ja, also das ist gut ausgebaut, eben vor allen Dingen in den großen Städten, zum Beispiel Saigon, weiß gar nicht, wie viele Millionen Leute da wohnen. Ja? Und da ist es gut ausgebaut, da lohnt sich das auch. Ne? Und in Kanto, wo wir sind, größte Stadt im Mekong-Delta, da ist es auch gut ausgebaut. Ne? Ja, das geht eigentlich alles und ich sage oft, das ist sogar bequemer als in Deutschland. Ja, wenn ich in Deutschland, in Frankfurt auf dem Flughafen ankomme, ja, da steht da irgendwie was ja hier pro Stunde irgendwie, weiß ich nicht, 18 Euro oder was weiß ich da für ein bisschen Internet. Ne? Und na klar, könnte ich mir jetzt hier so einen Stick holen und so, das hat man ja nicht, wenn man irgendwo ankommt. Ne? Wenn man also in Asien unterwegs ist, da in Hongkong, da gibt es Internet, in Vietnam kommt man in jedes Café, gibt es offenes WLAN. Ne?
Ja, das ist ja Luxus.
Ja, das ist Luxus. Ne? Früher haben wir immer gesagt, WLAN schließen und Sicherheit und so weiter. Heute sagen ja die Community sagt eher, nee, macht's doch alle wieder auf. Denn Sicherheit muss man natürlich selbst auf seinem Computer, da muss man dafür sorgen, ne?
Ja,
und,
gut, aber in Deutschland gibt es ja dann wieder die Regeln, wenn da einer File-Sharing macht oder so, dass du dann vielleicht mithaftest,
genau,
da kümmert sich wahrscheinlich.
Ja, Störerhaftung und so. Ja, das ist alles eigentlich übertrieben, ne?
Und, aus unserer Sicht ist das übertrieben, aber ich meine, wie ist ja Content-Industrie und so, das ist ja bei uns hier schon nochmal eine andere Lobby oder eine andere Macht als jetzt irgendwo anders auf der Welt. Genau. Deswegen ist das bei uns auch schwieriger und dann verlangen die halt auch 18 Euro oder können 18 Euro verlangen, weil halt nicht jeder sein WLAN aufmacht.
Ja. Naja, klar, und bloß, na gut, hoffen wir mal, dass sich da vielleicht doch nochmal was tut.
Hoffentlich, ja.
Aber das ist eben auch eine Sache, ne? Die ist, wo ich sage, Mensch, da ist es ja, sind die ja da sogar schon weiter, ja? Also, weil die ein paar so Route aufstellen und das dann eben geht, ne? Auf der anderen Seite stimmt es natürlich jetzt, Vietnam versucht da auch stark China hinterher zu eifern, dass eben Facebook blockiert wird, ne? Das ist also auch so ein Wettlauf immer. Ich kenne eben auch so ein paar jüngere Studenten, die gar nicht im IT-Bereich sind, ne? Dann kommt die Regierung morgens, da haben sie irgendwie wieder was gefunden, wo sie Facebook besser blockieren können, ja. Aber am Nachmittag treffe ich schon die anderen Studenten und die sagen mir, ja, die haben das schon überwunden, ja. Also es ist eigentlich auch in dem Sinne fast super, weil die sich sozusagen aktiv mit Technologien auseinandersetzen, ja. Und ich bin noch gar nicht so weit, ich habe noch gar nicht gemerkt, dass Facebook blockiert ist, ja.
Du hast doch gar nicht, warst doch gar nicht wieder da.
Ja, ne? Also so geht es auch in die Richtung,
das,
ne.
Das heißt, die haben da auch so eine Art Firewall, große Firewall wie die Chinesen und so, ja. Das ist auch so zensurmäßig, war ja auch ein kommunistisches, oder ist es noch ein kommunistisches Land? Wie ist das gerade?
Ja, also es gibt die kommunistische Partei, ja, das ist aber jetzt, die Vietnamesen sagen, wir sind jetzt nicht mehr kommunistisch, aber was seid ihr denn jetzt? Naja, also,
wissen wir auch nicht.
So,
na gut, die Chinesen wissen, glaube ich, auch nicht, was sie sind.
Ja, also von meiner Modest, jetzt bin ich schon im Englischen, Mensch, aus meiner Sicht, ja, so, das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie DDR mit Kapitalismus, ja. Wie DDR, es gibt aber alles und die Korruption geht auch noch so weiter und bloß, das ist alles nicht, man soll das nicht so schwarz-weiß sehen, ja. Also wie ich eben sage, das ist total kontrastreich, du kannst super viel machen, du kannst eben tolle Events machen, du kannst eben dir eine Firma aufbauen und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Schattenseiten und Beschränkungen, ne. Mhm. Und
Repression. Ja,
dadurch, dass ich jetzt eben mit Hong Phuc, heißt sie übrigens meine Frau, zusammen bin und so, können wir das ganz gut überbrücken, weil sie kennt sich natürlich auch aus und
weiß, wie man die Lücken im System findet quasi.
Ja. Und wir, also das ist eine gute Zusammenarbeit, ne? Wir sind praktisch schon selbst ein Projekt, die Kulturen zu überbrücken, ne? Und eben dadurch, dass ich eben hier aus dem Ostberlin ursprünglich bin, manchmal kann man es so verstehen, so ein bisschen, wie Sachen eben funktionieren, ne? Ja. Wo dann plötzlich, also da gibt es ganz viele Freiheiten auf der einen Seite, ne? Wie auch hier mit File-Sharing und so, ja. Und
solange man nicht groß aneckt mit den Behörden, hat man da, glaube ich, auch nicht die Probleme, ne?
Genau, ne? Und die Behörden sehen es natürlich auch, die finden es auch toll, dass da irgendwie Ausländer sind und investieren auf der einen Seite. Bloß die wollen auch alle ein bisschen was abhaben, ja, kann man ja auch verstehen auf der anderen Seite, ne? Naja.
Jetzt hattest du schon mal angesprochen, FOSS Asia, also es gibt auch mehrere größere Konferenzen in der Region. Was ist die FOSS Asia?
Ja, also FOSS Asia ist eben der Event, den wir ins Leben gerufen haben nach GNOME Asia. GNOME Asia war eben ein Event, den haben wir mit den Leuten aus China, Poke, Emily Chen, sie ist hier auch auf dem Desktop Summit, gemacht in Vietnam. Das war 2009. In Ho Chi Minh Stadt, Saigon. Na? Und da war eben riesige Menschenmenge, da waren ganz viele, die waren da und die fanden das toll und die wollten mehr lernen. Ja? Und Events sind natürlich immer eine gute Gelegenheit, in einer kurzen Zeit viele Leute zu treffen.
Zusammenkriegen, ja, Austausch.
Genau. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, also auf diese Erfahrung, da müssen wir jetzt was mit weitermachen. Und da haben wir gesagt, machen wir FOSS Asia. Und das ist jetzt wieder soweit, das machen wir jetzt jährlich, dieses Jahr eben immer Anfang November, dieses Jahr vom 11. bis 13. November. Und da haben wir auch die Unterstützung von der UNESCO dieses Jahr, denn wir haben ein ganz wichtiges Thema, Frauen in der IT, Frauen in Open Source, Women in IT. Und die UNESCO hat da eben auch einen starken Fokus on United Nations Development Goals und so weiter. Und das ist gut, da kommen auch einige aus der ganzen Welt, aus Brasilien, also es ist nicht nur auf Asien, ne? Das ist sozusagen ein Treffpunkt in Asien, aber für die ganze Welt.
Gut, ne? Das ist ja so ein bisschen wie hier, ich meine, hier sind jetzt natürlich auch viele Deutsche, aber dadurch, dass es ja mehrere Communities sind, natürlich auch Leute aus Brasilien, aus Kambodscha, aus überall von der Welt.
Ja.
Von der ganzen Welt.
Genau. Und ja, und das ist eben ein Fokus. Und der zweite Fokus ist Mobile Apps. Also das ist ja auch das große Thema in Asien. Ne? Die haben alle diese Telefone und so weiter. Und jetzt wollen sie auch alle entwickeln. Und diesen Schwung kann man ja nutzen. Ne? Das, Gott sei Dank ist Android ja Open Source, freie Software. Und ja, da haben wir den großen Schwung. Jetzt brauchen wir natürlich Leute, die sagen können, so und so macht man es. Und die wollen alle genau wissen. Und am besten ist doch machen und nicht nur drüber sprechen.
Und nicht nur zugucken vor allem. Ja, ist auch wieder in Vietnam oder wo ist die Force Asia?
Genau, das, also da war auch die Frage, ne? Machen wir es vielleicht an verschiedenen Standorten und so weiter. Das hat beides Vor- und Nachteile. So ein Vorteil eben, wenn du es an immer einem Ort machst, dann hast du schon die Infrastruktur, dann hast du zum Beispiel schon die Freiwilligen, die eben wissen, Mensch, so und so funktioniert, so hat es letztes Jahr funktioniert, so können wir es wieder machen und die auch neuen Leuten das zeigen. Ne? Und das ist einfacher eben. Also du hast eine etablierte Infrastruktur und wir haben unsere Firma da, wir können das Büro nutzen von unserer Firma, wir haben das schon alles
gerade fertig. Gerade zur Organisation, ne? Auch.
Genau.
Ja. Wie viele Leute erwartet ihr da ungefähr?
Na, wir erwarten so 400 bis 500 Leute.
Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich habe auch ein cooles Open-Source-Projekt, ich will mitmachen, ich will vorbeikommen, wende ich mich da an dich oder wo gehe ich hin?
Genau, also fossasia.org ist unsere Website. Da haben wir bereits Daten veröffentlicht und jetzt kommt noch der Call for Papers. Wir haben auch eine Mailingliste, da ist der Link auch auf der Website. Da gibt es ungefähr 250 Leute drauf der Mailingliste. Darüber organisieren wir die Volunteer-Freiwilligenaktivitäten. Und da ist also leicht, dass man da mitmachen kann. IRC-Channel, wobei wir jetzt nicht so viel im IRC sind, weil vieles vor Ort funktioniert eben über direkte Treffen. Na? Und ja, werden jetzt nächste Woche den Call for Speakers nochmal veröffentlichen, okay. Wobei natürlich auch vieles über direkte Kontakte läuft. Also hier trifft man jetzt, viele Leute auf der Konferenz und dann sagt man, ich wollte nicht vorbeikommen und so weiter. Und manche kennt man eben, die haben auch bestimmte Firmen oder so, die schon die Flüge bezahlen können. Ne? Mhm. Darum geht es natürlich.
Ich wollte gerade sagen, wie sieht es mit Sponsoren aus?
Also für Women in IT unterstützt uns eben die UNESCO. Das läuft dann auch alles über die UNESCO. Und für andere Bereiche suchen wir noch Sponsoren. Ne? Wir machen zum Beispiel auch sowas, dass wir mit Google zusammenarbeiten, mit den Google Summer of Code Studenten. Da hatte ja die Carol von Google letztes Jahr schon gesagt, ja, also bis $500 pro Student kann Google zur Verfügung stellen, dass eben Google Summer of Code Studenten in der Region zum Beispiel zu einem Event reisen können. Und da hoffen wir natürlich, dass die Studenten sagen, ja, wir wollen zu Force Asia. Ne? Mhm. Also viele haben wir schon, die auch da kommen werden. Und Force Asia ist ja auch selbst eine Google Mentor-Organisation. Das heißt, wir haben drei Projekte mit Studenten, die direkt von Force Asia betreut haben. Wir haben gesagt, in Asien passiert nicht so viel. Und hat Google gesagt, na dann macht doch eine Mentor-Organisation und holt eben die kleinen Projekte, die vielleicht gar nicht so die Ressourcen haben, bei Google sonst mitzumachen, bei diesem Mentor Mentor-Organisation, ne, vom Google Summer of Code. Und da haben wir gesagt, dann machen wir das als Umbrella-Organisation, also als so
Regenschirm heißt Regenschirm. Umbrella, aber das ist
Dachorganisation vielleicht, also ne, also nur für den, sag mal, das eben kleinere Projekte, die wir kennen, die werden wir dann, denen helfen wir eben. Und ja, und deswegen ist ja auch hier der Gian Ritti von Mono Esther, der ist ja auch Google Summer of Code Student da. Mhm.
Das heißt, wenn man da in der Gegend ist oder auch wenn man jetzt von Deutschland aus einen billigen Flug vielleicht hinkriegt, fast $500.
Ja, ja. Unterstützung.
Ja,
wenn
man
Google Summer of Code
Student ist. Wenn man in Deutschland ist, Google Summer of Code Student ist und für 500 Euro hin und zurück kommt zu euch, dann könnte man auch mitmachen.
Plus, oder? Ja, viele sagen natürlich, gut, wenn ich jetzt schon $500 kriege und der Flug kostet vielleicht 800 Euro, wenn man rechtzeitig bucht, na, dann sagen die, ja, die 300 Euro lege ich drauf und Unterkunft und so weiter, das ist ja nicht so teuer in Vietnam. Also das ist ja ein Vorteil. Hm. Na.
Genau. Okay, vielen Dank.
Ja, Mario 11. bis 13. November, ja?
Genau, wir kommen nochmal vorbei.
Okay, alles klar.
Vielen Dank, Mario Behling, über freie Software in Asien und vor allem die Force Asia, die bald wieder stattfinden wird. Danke.
Dankeschön.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee,
Linux
und Tarent.
Fairtrade Software.